Das gleiche in Grün Weekly am 27. Februar 2026. Willkommen zu Weekly. Ich bin heute Nacht schweißgebadet aufgewacht. Das ist eine wahre Geschichte. Und habe gedacht, ja, ich habe gar kein Thema für die Sendung heute. Und dann fiel mir aber ein, nee, warte, Timo hatte doch gesagt, ich brauche mich um nichts kümmern. Ich habe also die Sorge heute Nacht retourniert. Also Timo, worum geht's denn heute?
Ich muss mich jetzt erstmal erholen von dem Karlauer, wenn ich ehrlich bin. Ja, Moritz, wie du weißt, wir haben Retourenwochen. Ich war am Dienstag, wie du auch weißt, auf dem Retouren-Summit. Dort habe ich ein Panel moderiert. Und wir hatten auch am Dienstag eine Folge mit der lieben Laura, schöne Grüße, mit der Laura Andersch von Schibo veröffentlicht zum Thema Retouren. Und das ist auch das Thema, was wir auch heute beim Weekly besprechen wollen. Es war ein wunderbares Event. Und das hätte dir, ich kenne so ein bisschen auch deine Präferenzen, es hätte dir sehr gut gefallen. Es hätte dir wirklich gut gefallen. Es war wirklich eine Fachrunde, ein Fachevent. Es war mit sehr viel Liebe, wie ich finde, organisiert. Das hat man an allen Ecken und Enden halt gemerkt. Auch mit den üblichen Herausforderungen bei solchen Events, wenn sie dann auch dann kostenneutral angeboten werden. Ne? Also es ist so, dass die Teilnehmer da hingekommen sind, weil sie eingeladen worden sind. Natürlich konnte man sich da irgendwie, ich sage jetzt mal, bewerben oder konnte man da hinschreiben, aber es gab halt dann begrenzte Anzahl an Plätzen. Und es war ein reines Fachpublikum. Das war wunderbar. Es war 0,0 eine Verkaufspräsentationsmesse oder was auch immer, sondern da waren Menschen auf der Bühne, die ihre Expertise halt geteilt haben und von ihren Prozessen gesprochen haben oder was auch immer. Und im Grunde genommen mit dieser Präsentation eingeladen haben zum Diskutieren. Ne? Warum macht ihr das nicht so? Warum macht ihr das so? Oder ihr habt da Erfahrungen gesammelt mit dem, da würde ich nochmal gerne nachfragen. Das hat einen ganz besonderen Flair, wie ich finde. Und macht auch total Spaß, dann in die Gespräche reinzugehen. Also ich kann nur wunderbare Sachen sagen und ein großes Lob an die Initiatoren. Das ist auf der einen Seite Laura, aber auch der liebe Jan, auch hier schöne Grüße. Oder auch der BVH und auch die Sponsoren dahinter. Das ist eine ganz tolle Veranstaltung, wie ich finde. Und sowas muss weiter promotet werden. Jetzt wollen die Veranstalter natürlich nicht, dass das ein Woodstock-ähnliches Event wird, was ich total nachvollziehen kann. Mal abgesehen davon, dass auch Retoure irgendwie immer noch so ein Nischendasein als Nischenthema hat. Aber es sollte trotzdem auch ein bisschen in die Welt getragen werden, wie toll dieses Event ist.
Auch wer dich im Moment kennt, weiß, dass du zwar solchen Veranstaltungen grundsätzlich positiver gegenüberstehst als ich, aber trotzdem solche Lobeshymnen auch selten aus deinem Mund kommen. Das führt jetzt ja dazu, dass ich noch rückwirkend ganz viel FOMO habe. Was war denn dein Highlight? Und dein eigenes Panel zählt jetzt nicht.
Nee, das zählt auch nicht. Also thementechnisch, ich habe zwei Highlights. Ein global galaktisches Highlight, wie ich finde. Thementechnisch fand ich super interessant, das hätte dir auch gefallen, das weiß ich, Bericht oder ja, eine Keynote zum Thema Fraud. Mit Fraud-Beispielen, die habe ich noch nie in meinem Leben gehört oder gesehen und wie organisiert das teilweise ist, diese Betrugsfälle, das ist Wahnsinn. Das war wirklich erhellend. Und der Auftakt, die Auftakt-Keynote, die fand ich auch wunderbar vom lieben Philipp, auch hier schöne Grüße. Die Psychologie im Grunde genommen hinter Retouren, also das, warum wir auf den Button drücken oder eben nicht auf den Button drücken. Das ging so ein bisschen in die Daniel Kahnemann-Richtung, schnelles Denken, langsames Denken. Das hat mir persönlich ganz toll gefallen, da mal so ein bisschen in die Psychologie dahinter einzutauchen. Also du merkst schon an diesen beiden Themen alleine, ne? Das hat nichts mit Prozessen zu tun, wie vielfältig auch die Keynotes und Beiträge halt waren. Und das Global-Galaktische, was mir am allermeisten dann halt auch gefallen hat, ist, ich glaube, das Wort Nachhaltigkeit ist dort fast nie gefallen. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich nicht finde, dass Nachhaltigkeit nicht wichtig wäre oder sowas. Nee, es war prozessual, wurde halt gesprochen über Retouren und wie viel Sinn das macht. Also der ökonomische Teil dessen, ne? Und die Nachhaltigkeit als solches, Auch mit CO2-Reduktion wurde immer beiläufig so als Nebenprodukt halt erwähnt und die ökonomische Seite. Und das haben wir auch schon mal bei uns im Podcast mehrmals gefordert, dass wir auch einen Blick haben müssen, oder nicht nur haben müssen, sondern primär haben müssen auf die ökonomische Seite von Themen. Weil es gibt halt wirklich sehr, sehr viele Themen und bei Retouren ist das genau das Gleiche und eben auch beim Recommerce oder all die Themen, die dazugehören. Es gibt Fälle, da macht das betriebswirtschaftlich Sinn. Und wenn Unternehmen mehr und mehr da reingehen und reingucken, wo die Ineffizienzen bei sich im Unternehmen halt sind, werden sie feststellen, dass es ökonomisch in einigen Bereichen sehr viel Sinn macht, über Zweitverwertung beispielsweise nachzudenken, über Kundenkreiserweiterung. Ne? Es gibt eine Studie von, ich meine, das war Trove, die das erzählt haben, bei der Zweit- oder beim Second-Hand-Markt generieren Brands 40-50% Neukunden. Also da erweitert man seine Kundschaft letztlich damit. Ne? Und das ist, wenn man all diese Fakten mal so mitbekommt, dann, so geht es mir zumindest, dann riecht das zum Nachdenken halt irgendwie an. Und ich hoffe, dass auch viele Geschäftsführer von Brands das mehr und mehr halt mitbekommen, wie sinnhaft das eigentlich ist und wie viel Potenzial da eigentlich liegt. Ja.
Also Retouren im Sinne von Versandrückläufer, nachdem ich was probiert und bestellt, probiert und retourniert habe, dann aufbereiten, wieder in den Verkehr bringen. Aber so habe ich es jetzt verstanden, auch einfach ganz klassisch Zweitmarkt und Weiterverkauf von Dingen, richtig?
Ganz genau, ja. Also es war Retouren-Summit, ne? Aber es beinhaltete natürlich dann all diese Facetten. Mhm. Einmal das Retouren-Handling natürlich, ne? Also prozessual, wie gehe ich denn damit um? Als aber eben auch dann, wie sind die weiteren Wege dessen, die halt nicht in die Abfalltonne führen.
Ja. Genau. Also zwei Bereiche, wo man ja sehr unterschiedlich mit Zahlen umgehen würde, richtig? Also bei Versandrückläufern würde jetzt niemand ein Wachstum irgendwie feiern und jetzt die fünfte Million Retouren oder so. Aber bei Zweitmarkt ist das ja eigentlich eine gute Nachricht, wenn man da wachsendes Geschäft hat. Ne? Wächst der Markt und wie groß ist der? Und was für Produkte werden da so hauptsächlich wiederverkauft und wie gehen Kunden damit um?
Ja. Hast du noch ein paar Fragen?
Ja, ich habe noch ganz viele, aber du warst doch da. Deswegen haben wir dich doch dahin geschickt. Beantworte diese Fragen.
Nein, ich habe eine viel bessere Idee. Ich habe auf dem Retouren-Summit und auch davor schon jemanden kennengelernt, der das viel, viel besser beantworten kann, weil die Person sehr intensiv in diesem Bereich halt geforscht hat. Ich rufe die einfach an, vielleicht hat die ja Zeit und dann kann sie deine Fragen beantworten. Warum muss ich das machen, wenn wir doch Experten kennen? Warte mal eben.
Die können auch das Publikum fragen oder du nimmst den Telefonjoker.
Piep, 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 piep. Mulik, hallo.
Hallo Aileen, ist der Timo. Ist gar nicht so lange her, dass wir uns getroffen haben. Wir brauchen mal deine Hilfe. Hast du kurz Zeit?
Ja, klar.
Sehr schön. Es ist eine besondere Situation. Du bist jetzt gerade live bei uns on air beim Podcast und wir wollen mit dir über Retouren sprechen. Aber dadurch die Zuhörenden natürlich oder einige von den Zuhörenden wahrscheinlich nicht kennen, stell dich doch bitte erstmal vor.
Das ist ein bisschen spontan, aber gerne. Ich bin Aline, ich bin Geschäftsführerin Public Affairs beim BVH, dem Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland. Und vielleicht zum Hintergrund vom Verband, uns gibt es schon seit 1947. Das klingt vielleicht so ein bisschen seltsam, weil, E-Commerce-Verband 1947. Aber wir sind gestartet als ganz traditioneller Versandhandelsverband und haben uns dann gemeinsam mit unseren Mitgliedern weiterentwickelt in die Online-Welt rein. Ja, mittlerweile 500 Mitglieder, die im Distanzhandel in Deutschland aktiv sind. Und das sind alle möglichen Geschäftsmodelle eigentlich, die dahinterstehen. Marktplätze, Marktplatzhändler, Webshops, Omnichannel-Anbieter, Teleshopping-Anbieter und auch noch klassische Katalogversender und eben Dienstleister, die auch im E-Commerce-Umfeld unterwegs sind. Und zusammen repräsentieren unsere Mitglieder über 80% des Umsatzes im Markt in Deutschland. Und wir als Verband übernehmen die Vertretung der Interessen, wir machen Rechtsberatung, wir bieten Webinare an, um beispielsweise über neue Gesetze oder neue Trends zu informieren und Networking-Möglichkeiten und natürlich auch betreiben wir jede Menge Marktforschung, um mehr über den Markt rauszufinden.
Genau, da hast du schon zwei Stichpunkte gesagt. Einmal Studien, Marktforschung. Da gehen wir aber später oder gleich ein bisschen intensiver drauf ein, weil einige Fragen, die Moritz hatte, kann ich halt nicht beantworten. Deswegen habe ich dich angerufen. Und ein weiterer Grund, wir waren beide beim Retouren Summit. Und ich habe auch schon meine Meinung dazu preisgegeben, aber ich würde erstmal interessieren, was ist denn dein Resümee des Retouren Summits?
Also ich fand das eine super Veranstaltung. Ich glaube, es gibt es nirgendwo sonst, dass man so viele Retourenexperten auf engstem Raum treffen kann. Die Atmosphäre ist ja fast schon familiär und man hatte super viele vielfältige Vorträge, konnte super Gespräche führen, aber ich bin da vielleicht auch ein bisschen voreingenommen.
Ihr seid ja auch Mitinitiatoren des Retouren-Summits.
Genau.
Ne? Genau. Ja, du warst bei mir auch zu Gast, in Anführungszeichen, auf dem Panel. Und wir haben deine oder eure Studie halt genommen, so ein bisschen als Brückenkopf. Und darüber wollen wir heute mal sprechen, über die Studie. Gib uns doch erstmal einen Überblick über die Studie. Wie heißt die Studie? Wo kann man sie downloaden? Und wie war auch ein bisschen die Methodik dahinter? Und was habt ihr untersucht?
Genau, also die Studie heißt Relevanz und Perspektiven des Re-Commerce für den deutschen Handel. Wir haben die im letzten Sommer veröffentlicht, im Juni. Und es ging uns darum zu untersuchen, wie sich der Re-Commerce entwickelt, was ist wichtig im Re-Commerce auf Seiten der Kunden, auf Seiten der Händler, was muss man aber sonst auch noch wissen, was den Bereich Regulatorik zum Beispiel angeht, was den rechtlichen Bereich angeht, aber auch was die Marktzahlen angeht, den ökologischen Fußabdruck. Also wir haben praktisch so einen Rundumschlag gemacht, um einfach mal dieses Phänomen Re-Commerce näher zu untersuchen und da auch Zahlen dahinter zu legen. Und im Grunde besteht die Studie aus zwei größeren Teilen. Das eine ist eine Verbraucherbefragung, die wurde zusammen mit der Universität des Saarlandes durchgeführt, und eine Händlerbefragung, ein Interview-Leitfaden, der von dem EB Research Institut an der Uni Regensburg durchgeführt wurde mit verschiedenen Anbietern im Re-Commerce.
Sehr schön, dann wollen wir doch mal mit dem Markt anfangen. Das hast du gerade auch schon angeteasert. Wie sieht es denn da an der Front aus? Kannst du uns mit ein paar Zahlen beeindrucken, wie stark der gesamte Re-Commerce-Bereich wächst?
Ja, es gibt dazu verschiedene Zahlen, verschiedene Untersuchungen. Und man sieht, dass 2024 der Gesamtumsatz des Secondhand-Online-Handels bei 9,9 Milliarden Euro lag und die Wachstumsrate tatsächlich einen Plus von 7,2% verzeichnet hatte, was also gegenüber dem Vorjahr, was ungefähr doppelt so viel ist wie im Neuwarenhandel. Und das ist im Grunde auch was, was wir schon eine ganze Weile gesehen haben, denn wir haben sehr stark wachsende Umsätze in den letzten 10 Jahren eben im Re-Commerce, und das ist auch so ein bisschen eine andere Entwicklung wie die, die wir eben in den Neuwaren gesehen haben, denn vor allem seit 2022, also dem Angriffskrieg auf die Ukraine und dem Start der wirtschaftlich ja schwierigen Lage, hat sich eben diese schlechte Konsumstimmung, die wir insgesamt in der Wirtschaft sehen, auch im E-Commerce wiedergespiegelt. Allerdings, die Re-Commerce-Unternehmen haben weiter stark steigende Umsätze verzeichnen können. Und so ist es tatsächlich so, dass dieses Jahr, nicht dieses Jahr, sondern 2025, das ist ja mittlerweile schon letztes Jahr, der Anteil alleine von B2C-Re-Commerce am Wachstum insgesamt 13,6% betragen hat. Das sind jetzt die neuesten Zahlen, die schon ergänzend zu dieser Studie da sind.
Ja, das sind beeindruckende Zahlen. Kannst du uns auch einen kleinen Überblick darüber geben, welche Warengruppen besonders diesen Wachstum halt vorantreiben, welche sich gut verkaufen lassen im Zweitverwertungsgeschäft?
Genau, das sind vor allem Bücher und Medien, gefolgt von Bekleidung und Unterhaltungselektronik. Und dann Möbel und auch Freizeitartikel, die noch eine Rolle spielen, aber ein bisschen einen kleineren Anteil haben.
Ein großer Bestandteil der Studie waren auch die Motive, insbesondere dann auf Konsumentenseiten. Soll heißen, wir als Käufer dann auf diversen Plattformen. Kannst du uns ein bisschen mal einen Überblick darüber geben, was die Motive sind derjenigen, die auf den Online-Plattformen halt Secondhand-Ware kaufen?
Da sind tatsächlich vor allem der Preis, also Preisgünstigkeit und das Preis-Leistungs-Verhältnis zusammengenommen, spielen die größte Rolle, gefolgt von Nachhaltigkeit, die mit 71% immer auch noch stark vertreten ist. Und was wir ganz interessant fanden, ist, dass die Freude am Stöbern auch noch relativ wichtig ist, immerhin für 50% der Menschen. Mhm. Also dieses, ne, ich gehe auf den Flohmarkt und finde da was, das lässt sich irgendwie auch in die Online-Welt übertragen.
Kann man denn irgendwie sagen, dass es so einen typischen Second-Hand-Käufer gibt, oder ist das einfach, weil du jetzt gerade schon mehrere Gründe gesagt hast, hochdivers an der Stelle?
Tatsächlich kaufen alle Bevölkerungsschichten im Re-Commerce ein. Was aber ja wirklich ins Auge springt, ist, dass die intensivsten Einkäufer jung sind, dass sie hochgebildet sind und auch ein relativ gutes Einkommen haben.
Okay. Und ihr habt auch die Motive und Motivation auch von der anderen Seite betrachtet, soll heißen die Händler. Wie sieht es denn dort aus? Gibt es dort auch einen Zuwachs? Ich meine, wir haben gerade die Marktdaten schon gehört, also gehe ich davon aus, dass auch implizit, dass ein Zuwachs auch bei den Händlern stattfindet, ein Interesse an Re-Commerce-Themen. Aber wie sieht es denn dort aus mit der Motivation und eben auch mit dem Wachstum?
Ja, als Händler kann ich natürlich irgendwie meine Relevanz steigern. Ich kann andere Kundengruppen ansprechen. Ich kann eine andere Art der Kundenbindung auch eingehen, weil der Kunde ja nicht nur dann bei mir kauft, sondern er verkauft auch den Artikel wieder. Das heißt, ich habe da mehrere Touchpoints. Und ich kann mich natürlich auch positionieren im Bereich der Nachhaltigkeit als Unternehmen. Und genau, wie du schon sagst, die Umsätze steigen nicht nur, sondern auch die Anzahl der Unternehmen, die den Verkauf von Gebrauchtwaren anbieten oder eben auch mit anbieten, nimmt zu.
Du hast gesagt, die Anzahl steigt der Anbieter. Wenn ich jetzt quasi Einzelhändler bin und neu in diesen Bereich reingehe, was kann man denen denn empfehlen? Also welche Fettnäpfchen oder Probleme sollten sie auslassen, wo andere schon mal durch sind?
Ja, es ist tatsächlich so, dass die Margen relativ gering sind im Re-Commerce und das kommt auch immer sehr auf die Produkte an. Das heißt, ich muss mir eigentlich genau anschauen, für welches Produkt kann ich das anbieten und möchte ich das anbieten. Denn die Produkte müssen schon eher ein bisschen hochpreisig sein, damit sich das dann eben am Ende noch lohnt. Und man muss auch bedenken, es gibt einfach Produkte, die sind sehr viel komplizierter, komplexer in der Wiederaufbereitung. Und da muss ich eben auch schauen, kann ich das sozusagen leisten? Und wenn nicht, muss ich mir vielleicht Partner suchen, an die ich die Aufbereitung outsourcen kann und an die ich auch das Grading, also die Bewertung und die Zustandsbestimmung dieser Produkte auslagern kann, weil das tatsächlich die komplexesten und aufwendigsten Schritte sind.
Mhm. Jetzt hast du das schon mehr oder weniger gesagt, aber ich will da nochmal explizit ein bisschen nachfragen. Margen sind gering, Prozesskosten sind hoch. Was sind denn dort explizit die Treiber dessen, die Marge so dermaßen nach unten drücken, weil halt der manuelle Aufwand dahinter so hoch ist?
Ja, also einerseits ist es so, dass ja der Rückwärtslogistikprozess der Kernprozess der Warenbeschaffung ist im Re-Commerce und das ist ein Bereich, wo die Händler mit sehr vielen Unvorhersehbarkeiten auch zu kämpfen haben. Die wissen ja nicht, wie viel Produkte werden die Kunden an mich verkaufen. Klar kann man das so ein bisschen versuchen vorherzusagen. Vielleicht ist es irgendwie nach Weihnachten ein bisschen mehr, weil man versucht, Geschenke loszuwerden oder Produkte, die ich jetzt neu bekommen habe, die alten Produkte zu verkaufen. Aber insgesamt ist es sehr schwierig, diese Mengen eben vorherzusehen. Es ist schwierig auch vorherzusehen, wie die Ware verpackt sein wird und natürlich auch, in welchem Zustand das ist. Da versuchen die Händler natürlich auch ein bisschen gegenzusteuern, indem man Fragebögen ausfüllt oder Fotos auch schickt. Aber trotzdem ist das ein Bereich, wo ja sehr viel Unvorhersehbarkeiten einfach vorhanden sind. Und letzten Endes ist dieser ganze Rückwärtslogistikprozess einer, der generell sehr aufwendig ist und gerade tatsächlich, was das Grading angeht und die Wiederaufbereitung angeht, ist es zum Teil sehr manuell, sehr heterogene Prozesse und sehr zeitintensiv. Und das sind natürlich Punkte, die für Händler durchaus eine Herausforderung sind.
Was mich da in dem Bereich natürlich interessiert, ist der Bereich Automatisierung. Deswegen da auch nochmal explizit nachgefragt, wie sieht es an der Front aus? Gibt es da Bedarf für, gehe ich von aus, und ist der auch schon veräußert in Richtung der Automatisierer, um halt auch die Prozesskosten zu senken? Habt ihr das überhaupt erstmal untersucht?
Genau, also was wir sehen ist, es gibt halt unterschiedliche Businessmodelle. Wenn man sich anschaut, die, ich nenne sie jetzt mal Pure Player, also die nur Gebrauchtware verkaufen, die haben sich natürlich darauf spezialisiert. Die haben sehr, sehr spezialisierte Prozesse, haben sich auch häufig auf bestimmte Produkte spezialisiert und dafür auch die Prozesse komplett angepasst. Die investieren da sehr viel rein, auch in die Automatisierung, einfach damit sie auf dieser Seite sehr effizient unterwegs sein können. Und dann haben wir eben auch Händler, die eher ihr Sortiment erweitern, indem sie eben auch Gebrauchtwaren hinzunehmen. Und da kommt es halt immer so ein bisschen drauf an, wie weit ich da die Prozesse schon bei mir selbst integriert habe oder ob ich eher in die Richtung gehe und sage, naja, das ist alles sehr aufwendig und teuer. Vielleicht will ich auch erstmal nur ausprobieren, wie das so läuft und dann sourcen die eben gerade diese Prozesse, also die Aufbereitung von Waren und das Grading auch an Dienstleister aus, die es auch gibt mittlerweile und auch immer mehr von denen gibt und können so erstmal testen auch, funktioniert das eigentlich für mich oder nicht.
Die Studie benennt rechtliche und bürokratische Hürden. Kannst du uns die mal ein bisschen näher bringen? Und welche davon sind eigentlich am dringendsten zu lösen, sodass auch schnelle Veränderung her kann und auch ökonomische Effekte erzielt werden können?
Ja, also tatsächlich ist so, was auffällt, ist, die Politik, die Anforderungen und das Potenzial der Kreislaufwirtschaft nicht immer so sehr mitdenkt, jedenfalls nicht, was den Recommerce angeht. Wir sehen das in verschiedensten Bereichen, dass einfach diese Geschäftsmodelle nicht genügend berücksichtigt werden. Und da wäre es immer super wichtig, dass die Politik die entsprechenden Akteure früh genug einfach mit einbindet, um zu vermeiden, dass eigentlich gut gedachte und gut gemeinte politische Ziele nicht dazu führen, dass Ware doch aus dem Markt genommen werden muss. Das ist zum Beispiel gerade im Bereich der Produktgesetzgebung so ein kleines Problem. Da macht man öfters mal solche Vorgaben wie, es dürfen nur noch Produkte in Umlauf gebracht werden mit einem bestimmten Ladekabel oder mit einer bestimmten Energieeffizienzklasse. Und wenn man eben jetzt ein gebrauchtes Produkt hat, dann erfüllt es ja diese Anforderungen nicht unbedingt. Und wenn dann eben das nicht mitgedacht wird, wenn dieses Gesetz gemacht wird, kann es halt dazu führen, dass Ware, die eigentlich noch einwandfrei funktioniert, aus rein rechtlichen, aus rein regulatorischen Gründen einfach vom Markt genommen werden muss und im schlimmsten Fall sogar vernichtet werden muss.
Vielleicht zum Abschluss, was möchtest du Menschen sagen, die sich noch nie mit Recommerce beschäftigt haben, sowohl Privatpersonen als auch Handelsunternehmen?
Ich würde sagen, probiert es einfach mal aus und das gilt für alle. Für die Privatkunden würde ich sagen, nutzt auch einfach die tollen Angebote, die es mittlerweile gibt. Vor allem, wenn ihr skeptisch seid, dass, weiß ich nicht, vielleicht der Zustand nicht der ist, den ihr erwartet, oder wenn ihr skeptisch seid, dass das Produkt vielleicht nicht mehr so lange hält. Mittlerweile machen Händler wirklich sehr, sehr viel dafür, dass sie zum Beispiel eine Garantie noch extra anbieten oder dass sie sehr detailliert über den Zustand berichten, Fotos auch vorhanden sind etc. Also da einfach die Möglichkeiten nutzen. Und für die Händler, es ist eine gute Möglichkeit, sich auch im Niedrigpreissegment mit sehr hochwertigen Produkten zu positionieren und mit den Möglichkeiten, die es jetzt auch gibt durch Anbieter, an die ich bestimmte diese aufwendigen Prozesse outsourcen kann, ist es was ich auch einfach mal ausprobieren kann und wo der Start eben nicht so schwer fällt.
Ja, ganz lieben Dank, lieber Aline, für den Einblick in die Studie. Kurzer Hinweis, natürlich verlinken wir die Studie in den Shownotes für all diejenigen, die das alles nochmal in Detail lesen wollen. Ganz lieben Dank für diesen Einblick und dass du sehr spontan zur Verfügung standest.
Ja, danke dir. Vielen Dank für den Anruf und vielen Dank, dass du beim Retouren-Summit warst.
Das war das Gleiche in Grün Weekly für diese Woche. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Habt ein schönes Wochenende. Das Gleiche in Grün ist ein Podcast-Projekt von Timo Landner und Moritz Petersen. Neue Weekly-Folgen gibt es jeden Freitag. Jeden zweiten Dienstag gibt es eine neue Folge mit Gast. Und bei Fragen und Anregungen erreicht ihr uns unter podcast@dgig.show.